Entspannt euch. Wer von euch kennt dieses Klischee, dass Petrus derjenige ist, der Menschen in den Himmel einlässt? Kennt ihr das? Ja, das ist gut. Es gibt da eine kleine Geschichte, die erzähle ich mal so zum Anfang. Petrus geht also seines Amtes nach. Er sitzt hinter der Himmelstür, hat sich ein bisschen gemütlich gemacht. Es klopft an der Himmelstür, schon wieder ein neuer. Er geht raus, öffnet die Tür. Draußen steht so ein kleines Männchen, sagt, hallo, ich bin der Heinz. Puff, weg ist er. Petrus guckt raus. Keiner da. Macht die Tür zu, setzt sich wieder hin, klopft wieder. Öffnet die Tür, steht wieder das gleiche kleine Männchen da, sagt, hallo, mein Name ist Heinz, weg ist er. Petrus guckt nach unten, in alle Richtungen, ist weg. Macht die Tür zu, wundert sich, denkt sich, es ist also irgendeiner will mich hier. Es klopft wieder, macht die Tür auf, steht wieder das kleine Männchen, hallo, mein Name ist Heinz, weg ist er wieder. Petrus fängt an. Ihr kennt ja Petrus so ein bisschen als impulsiv, ja. Beginnt gerade sich aufzuregen und was ist denn das hier? Und ich mache hier einen ernstzunehmenden. Tippt ihm jemand auf die Schulter. Er dreht sich um. Hinter ihm steht der Herr. Sagt Petrus, nicht aufregen. Das ist der Heinz. Der wird gerade noch reanimiert. Wir stellen uns heute eigentlich also die Frage, wer kommt denn eigentlich in den Himmel? Wer kommt in den Himmel? Für die, die das ernst nehmen, muss ich sagen, diese Geschichte basiert auf der falschen Interpretation einer Bibelstelle. Es ist also nicht so, dass Petrus da oben sitzt und den Schlüssel verwaltet. Aber so um sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, wir sprechen darüber, wer kommt in den Himmel? Müssen wir uns erstmal fragen, was meinen wir eigentlich damit? Wer kommt in den Himmel? Also, was heißt das? Was ist der Himmel? Was meinen wir damit? Ja, wir alle kommen in den Himmel. Prima. Heißt das irgendwie so zwischen die Wolken und rumschweben? Wir sagen mal, es gibt ein Leben nach dem Tod und Menschen können entweder in die Gegenwart Gottes kommen oder in etwas, was die Bibel mit einem Feuersee vergleicht, was sie mit Heulen und Zähneklappern beschreibt, mit Finsternis und mit dem zweiten Tod. Und gemeint damit ist, wer kommt in den Himmel, wer kommt in die Gegenwart Gottes zum Schluss, wer kommt dahin? Machen wir uns mal Gedanken drüber. Die meisten von uns kennen die theologisch richtige Antwort. Die theologisch richtige Antwort. Für all die, die sie kennen und auch für die, die sie nicht können, ihr könnt euch ja nicht wehren, alle Menschen sind Sünder, alle Menschen sind schlecht und dadurch, dass der Mensch von sich aus nichts Gutes mitbringt, ist er von Gott getrennt. Gott ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist der Mensch, dazwischen ist eine Kluft. Der Mensch ist von Gott getrennt durch seine Sünde. Was macht der Mensch jetzt? Der Mensch ist so veranlagt, dass er zu Gott kommen möchte. Er hat Sehnsucht nach Gott. Jemand hat mal gesagt, er hat ein Loch im Herzen. Er hat eine Stelle, die kann nur Gott ausfüllen. Also, was macht der Mensch? Er strengt sich an. Er fängt an, gute Taten zu tun. Er fängt an zu beten. Und er fängt an, moralisches Verhalten zu zeigen. Bringt ihn das zu Gott? Das bringt ihn nicht wirklich zu Gott. Das reicht alles nicht bis zu Gott. Das heißt, irgendwann fängt er auch an, Ersatzlösungen zu suchen, neben den guten Taten, neben der Moral und neben den Gebeten, die er spricht. Aber insgesamt kann man sagen, egal was er tut, ob Gutes oder Schlechtes, diese Anstrengung, die kann die Kluft zu Gott nicht überwinden. Der Mensch hat nichts, womit er bezahlen könnte. Es gibt im Psalm 49 so eine nette Stelle. Der Psalmist sagt, es kann keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Sie müssen davon absehen in die Ewigkeit. Und dann macht der Psalmist einen makabren Scherz. Das heißt, sie müssen ewig leben und werden die Grube nicht sehen. Nein, sie werden sehen. Die Weisen werden sterben, die Toren und Narren werden umkommen. Alle Menschen müssen ihr Gut anderen lassen. Ihre Häuser sind Gräber. Ein Mensch hat nichts, womit er bezahlen könnte dafür. Die meisten kennen die Lösung dazu. was geschehen ist. Die einzige Möglichkeit besteht natürlich darin, dass Gott diese Kluft überbrückt. Und weil Gott den Menschen liebte, öffnete er den Weg, um diese Trennung zu überwinden. Das heißt, er trug in der Gestalt Jesu Christi am Kreuz als Stellvertreter die Strafe, die wir verdient hätten. Durch das Kreuz können wir zu Gott kommen. Ist jemand überrascht? Die theologisch richtige Antwort: Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, dann wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, dann wird man gerettet. So. Das ist eigentlich bis hier so das 0815, so weit, wie wir das erwarten. Die Leute kommen alle in den Himmel. Ja? Gut. So, das war nicht die ganze Predigt. Das hattet ihr bestimmt befürchtet. Denn das lässt einige Fragen offen, diese Art und Weise zu denken, wer in den Himmel kommt. Die erste Frage ist, geht's denn nicht auch anders? Muss es dieses Gebet sein? Wer meint, dass es anders geht? Keiner. Ja. Stimmt ja auch. Da gibt's ja auch diese Bibelstelle. In keinem anderen Namen ist das Heil. Ne? Dann stimmt ihr mit dem Rabbi überein, der gesagt hat, Gott hat die Heiden als Brennholz für die Hölle geschaffen. Was ist mit denen, denen die Botschaft nicht verkündigt wurde? Können die in den Himmel kommen? Die werden nach ihren Taten gerichtet. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also die eine Frage, die offen bleibt, ist, weil wir so sicher sind darin, wir haben es verstanden. Wir haben verstanden, das ist dieses Gebet. Ja, ich muss mit Menschen sprechen und dann ihnen erklären, einen Heilsplan, wie Gott diese überbrückt hat. Und da tauchen Fragen auf. Was ist mit den Menschen, denen das nicht verkündigt wird? Oder was ist mit den Heiligen im Alten Testament? Die nächste Frage ist, reicht es aus, dieses Gebet zu sprechen? Was ist denn mit Werken? Reicht es aus, dieses Gebet zu sprechen, oder kommen noch irgendwo Werke? Was meint ihr? Werke gehören als Folge dazu. Eine Frage, und diese Frage ist die, mit der wir uns beschäftigen, reicht es aus, dieses Gebet zu sprechen, um sicher und dauerhaft dabei zu sein? Also, wenn man dieses Gebet spricht, um dann wirklich in den Himmel zu kommen. Ich möchte, wie gesagt, das Kreuz nicht herabsetzen. Das, was Jesus getan hat, es wird uns in Ewigkeit beschäftigen, darüber zu staunen und begeistert zu sein. Aber einige Fragen bei der Art und Weise, wie wir das Kreuz sehen und die Erlösung sehen, da müssen wir einfach neu drüber nachdenken und das in unserem Leben entsprechend umsetzen. Es ist auch aus einem anderen Grund wichtig, nämlich, was für ein Evangelium verkündigen wir? Könnt ihr euch vorstellen, es gab eine Zeit, die hieß die große Erweckung in Amerika. Und in dieser großen Erweckung, da haben sie verkündigt, mit Ausnahme des Übergabegebetes. Keine Ahnung, warum nicht. Die wussten das nicht. Die haben verkündigt, der Mensch ist Sünder, der Mensch ist von Gott getrennt. Die hatten Predigten, da begann der Prediger zu sprechen. Und die Leute begannen zu weinen, weil sie von Sünden überführt waren. Und keiner hat gesagt, prima, und wenn du in deinem Herzen, dann steh jetzt auf und sprich dieses Gebet und komm nach vorne. Und irgendwann plötzlich zog bei ihnen im Herzen was ein, dass sie gespürt haben, oh, ich habe Frieden, ich bin bei Gott. Also was für eine Botschaft verkündigen wir? Was bringen wir dieser Welt? Etwas, wo wir sagen, hier, jetzt musst du dieses Gebet sprechen und dann bist du im Club. Die Bibelstelle, über die ich eigentlich predigen möchte, heißt der Schalksknecht, jedenfalls in der Luther-Übersetzung. Ich lese sie einfach mal. Matthäus 18, Abvers 21. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Reicht es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 mal. Deshalb gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er das jetzt nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die beginnt also damit, dass Petrus zu Jesus kommt und sagt, wie oft muss ich vergeben? 7 Mal. Das klingt jetzt ein bisschen wenig, ihr müsst euch vor Augen halten. Zum einen, Petrus kam aus dem Alten Testament, da hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er hatte schon so viel von der Liebe Gottes verstanden, dass er gesagt hat, bevor ich anfange, Zähne einzuschlagen, wie oft? Für Petrus war 7 Mal viel. Es handelt sich hier um jemand, der als eine übermächtige Garde heranstürmte, um seinen Herrn zu verhaften, ein Schwert zog und erstmal einem ein Ohr abgetrennt hat und das auch nur, weil er wahrscheinlich nicht richtig zielen konnte. Dieses Angebot, 7 Mal zu vergeben, das ist also recht großzügig. Jesus sagt, 70 Mal 7 Mal. Das heißt also auf Deutsch 490 Mal. Für all die, die zu Hause Strichlisten führen, muss ich euch sagen, es heißt nicht wirklich 490 Mal, sondern Jesus benutzt das als Metapher für immer. Kenner des Urtextes sagen, es heißt eigentlich nicht 70 mal 7 Mal, sondern 70 hoch 7 Mal. Ja? Die Potenz von 70 mit der Zahl 7, das habe ich ausgerechnet, das wären 8,2 Billionen Mal oder über 261.143 Jahre, jede Sekunde einmal. Jesus erzählt dieses Gleichnis als Metapher für das Himmelreich im Anschluss. Er sagt, okay, pass auf, Petrus, ich erkläre dir jetzt, ich, der Sohn Gottes, ich, der weiß, wie es funktioniert, ich erkläre dir jetzt, wie das Himmelreich hinsichtlich Vergebung funktioniert. Stell dir einen Knecht vor, der seinem Herrn 10.000 Zentner Silber schuldet. 10.000 Zentner Silber sind heute und waren damals eine gigantische Masse, eine riesige Summe. Wie kann ein einzelner Mensch so viele Schulden machen? Das ging damals möglicherweise, wenn derjenige Minister eines Königs war. Der Ausdruck Knecht dient für alles. Kann sein, dass der Minister, wahrscheinlich der Finanzminister des Königs war und dass der riesige Mengen verschleudert hat. Es geht heutzutage auch wieder, dass jemand bei einer Bank mehrere Milliarden verzockt, bevor ihn mal einer nachprüft. Offensichtlich war der damals in der Situation, das zu können. Er konnte es nicht bezahlen, das hat negative Auswirkungen auf ihn und auf seine ganze Familie. 10.000 Zentner Silber sind, das möchte ich nochmal betonen, mehr als der jemals auch nur sich überlegen kann zu bezahlen in seinem ganzen Leben, selbst wenn keine Zinsen zusammenkämen. Er fleht und sagt, hab Erbarmen, ich will alles bezahlen, ist also in völliger Unkenntnis. Ja, ich habe die Milliarden verzockt, habe ein bisschen Geduld und ich gewinne alles wieder zurück. Das ist Spielermentalität, nicht wirklich Reue. Trotzdem sagt der Herr, dass er Erbarmen hat und dass er die ganze Schuld erlässt. Wenn das Gleichnis hier zu Ende wäre, dann würden wir uns freuen, ne? Weil wir in der gleichen Situation waren. Da sagt er, das ist ein Gleichnis für das Himmelreich. Die Schuld war unermesslich, aber sie wurde uns erlassen. Nur, was tut der Knecht dann? Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Sein Mitknecht fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber die Mitknechte das sahen, da wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Okay, das ist also eine bezahlbare Schuld, 100 Silbergroschen. Die hätte dieser Mitknecht, der dem ersten Knecht was schuldig war, abarbeiten können, wenn er ihn gelassen hätte. Aber er nahm ihn und würgt ihn und wirft ihn ins Gefängnis. Der König hört das und er fordert diesen Knecht auf zu erscheinen. Und er sagt, du hättest das gleiche Erbarmen haben sollen über deinen Mitknecht, wie ich mit dir. Was ist das wirklich Beunruhigende an diesem Gleichnis? Mal abgesehen davon, dass Jesus das bewusst als Gleichnis für das Himmelreich erzählt. Ist irgendjemand beunruhigt von diesem Gleichnis? Matthäus 18, Vers 27. Der Herr hatte Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Matthäus 18, Vers 34. Der Herr wurde zornig über ihn und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Also ewig, denn wir hatten festgestellt, er kann das nicht bezahlen. Das wirklich Beunruhigende finde ich, dass der Herr vergeben hatte und dass er die Vergebung zurücknimmt. Sieht das irgendjemand anders? Jesus sagt, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, wer überwindet, den werde ich antun mit weißen Kleidern, ich bin mir da nicht sicher, aber was er auf jeden Fall sagt ist, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Hallo? Ich finde das beunruhigend. Er hatte vergeben, er nimmt die Vergebung zurück. Er sagt, wenn der überwindet, dann werde ich den Namen nicht austilgen. Was heißt das auf Deutsch? Es gibt auch ein Austilgen aus dem Buch des Lebens. Jesus macht diesen Punkt sehr klar. Im nächsten Vers sagt er, so, wie ich diese nette kleine Geschichte erzählt habe, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Wir lesen immer diese guten Geschichten, was ich eingangs erzählt habe, vom Kreuz und von den Dingen, von der Nähe Gottes, vom Allerheiligsten. Wie schön es ist, ihn anzubeten. Wir hatten heute fantastische Zeiten, wo Gott zu uns gesprochen hat, meine Arme sind ausgestreckt und ich will euch in meine Nähe, ich will meine Liebe über euch ausgießen, ich will euch neu begegnen. Wenn wir über solche Sachen schweigen, dann gehen wir in einer falschen Sicherheit nach Hause. Das ist die andere Seite der Medaille. Karen hatte dieses sehr schöne Wort und es passt ganz ausgesprochen gut dazu. Der zweite Teil, den sie gesagt hat, zum ersten Teil. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, aber wir müssen auch auf die andere Seite gucken. Wir müssen uns auch Gleichnisse durchlesen. Jesus hat eine Menge erschreckender Gleichnisse gesagt. Er hat Dinge gesagt, da gibt es ein Hochzeitsmahl und da sitzt einer und dann kommt der König rein und sagt, wie kommst du in dem Zustand hier rein? Nimm den, schmeiß den raus. Wir sind immer so sicher, dass wir die sind, die dabei sind, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dieses Gleichnis zu nehmen und mal zu fragen, Geist Gottes, ich weise jede falsche Verdammnis von mir, aber wenn ich auf der Seite stehe, dass du mich fragen würdest, bei dem Abendmahl, beim Hochzeitsmahl des Lammes, wie kommst du hier rein? Da sind wir einfach sicher, ja? Wir kommen gar nicht auf die Idee, uns zu prüfen. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine falsche Verdammnis und kein böses Zeigefinger winken und so. Aber dieses Gleichnis ist eindeutig. Jesus sagt, da war eine gigantische Schuld, die wurde dem vergeben. Er hat eine kleine Schuld nicht vergeben. Und dann hat der, der die gigantische Schuld ihm vergeben hat, die Vergebung zurückgenommen und gesagt, du bist verurteilt in Ewigkeit. Vergebung, was ist das und wie funktioniert es? Vergebung. Es gibt andere Bereiche, die uns auch aus dem Reich Gottes raushauen können. Vorher hat jemand gekichert, als er diesen Stapel Unterlagen gesehen hat. In den Unterlagen sind auch andere Dinge beschrieben. Und ich möchte jeden ermutigen, der sich damit beschäftigen möchte, mit dem Thema, das mitzunehmen oder auch anderen mitzunehmen, die nicht da sind, auf die anderen Punkte, die einen dazu bringen können, auf die Seite zu gehören, wo der König bei seiner Wiederkunft sagt, ich habe euch nicht gekannt. Ich war in Not und ihr habt mir nicht geholfen. Ich war arm, ihr habt mir nichts gegeben. Also auf diese anderen Dinge, die einen dahin bringen können, werde ich nicht weiter eingehen. Das kann man anhand der Unterlagen nacharbeiten. Aber auf Vergebung. Was ist das Vergebung und wie funktioniert es? Ich habe mal versucht zu definieren. Vergebung heißt, keine Genugtuung zu verlangen, sondern dem anderen dessen Schuld zu erlassen. Könnt ihr damit leben, so mit der Definition? Vergebung heißt, ich verlange keine Genugtuung, sondern ich erlasse einem anderen die Schuld. Hindernisse. Was hindert und hemmt uns, diese Vergebung auszusprechen? Was bringt uns dazu, auf der Seite zu bleiben? Der erste Punkt. Der Übeltäter muss Buße tun. Hängt Vergebung davon ab, dass der andere was tut? Nein. Aber oft ist das so, ja. Wir sind von irgendjemand verletzt worden und dann erwarten wir, dass der andere kommt und sich entschuldigt. Oder dass der andere sein Verhalten ändert. Oder dass irgendjemand anerkennt, dass da eine Verletzung war. Und sagen, ich kann nicht vergeben so lange. Das hat ja eigentlich nichts mit Vergebung zu tun, sondern mit Abarbeiten. Wenn der andere seine Schuld abarbeitet, dann vergebe ich die. Musst du gar nicht mehr. Wenn der andere seine Schuld abgearbeitet hat, ist die auch so weg. Ja, versteht ihr, was ich meine? Ein großes Problem ist das, wenn der andere beispielsweise nicht Vergebung haben will. Wenn er einfach sagt, nur und, ist mir doch egal. Bin ihm auf den Schlips getreten. Dann sitzt du auf deiner Unvergebung und kommst in die Hölle. Was anderes ist, wenn der andere abwesend ist. Ja, du fährst da friedlich mit dem Auto, von rechts kommt dieses fette Monsterauto, du magst diese Leute sowieso nicht. Und was macht der? Obwohl du eigentlich auf der Vorfahrtsstraße bist, der ist weg, den siehst du nie wieder. Sein Verhalten kann sich nicht ändern. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, ich vergeb dem, oder du sagst, ich hab's immer gewusst. Wieder was anderes ist, wenn der Übeltäter tot ist. Da tun sich Leute schwer, ihr Verhalten zu ändern, wenn sie erstmal tot sind. Verletzung durch Eltern beispielsweise, ja. Viele Kinder hatten eine schlimme Kindheit und wenn du dann darauf wartest, dass deine Eltern sich verändern und die Eltern schon tot sind, dann bist du in einer auswegslosen Lage. Also, wenn das ein Hindernis in deinem Leben ist, um zu vergeben, dass du denkst, der andere muss sich ändern, der andere muss sich entschuldigen, dann geh in dich, lass dir vom Geist Gottes zeigen, dass das falsch ist und dann kannst du das verändern. Der zweite Punkt. Verkennen, wie wichtig Vergebung ist. Ach ja, ich hasse ihn ja nicht wirklich. Ja, nur so ein ganz kleines bisschen. Also in dem Punkt, da tue ich mich echt schwer, den zu akzeptieren. Aber ansonsten ist das ja mein Bruder und ich habe ihn ja lieb. Aber dieser Punkt, der macht mich rasend. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Schuld von 100 Silbergroschen sehr, sehr klein war. Jesus hat extra in diesem Beispiel eine gigantische, unermessliche, für seine Zuhörer damals unvorstellbare Summe gewählt und dann dagegen gehalten, eine winzige Schuld. Also, was uns manchmal treibt, nicht zu vergeben, das ist, dass wir denken, das bisschen Unvergebung ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja nur ein kleines bisschen. Oder auch unsere Kultur außenrum, die strotzt vor Unvergebung. Ich bin kein wirklicher Fan der Bild-Zeitung, muss ich sagen, weil die Bild-Zeitung diese Mentalität prägt. Ich fahre oft im Zug und dann siehst du, wie jemand die Bild-Zeitung aufschlägt und da fallen abgeschlagene Gliedmaßen raus und Blut und Eiter fließen raus und vorne drauf steht, jetzt rechts, Steuern runter. Merkel unfähig. Irgendwie sowas, ja? Und tausende von Leuten kriegen die Gehirnwäsche dadurch. Eine Gehirnwäsche der Unvergebung. Die geht von unserer gesamten Kultur aus und rollt auf euch zu. Und versucht euch aus diesem Status, mir wurde vergeben, rauszubringen. Also, verkennen, wie wichtig Vergebung ist. Ist ein Punkt, der uns auch als Hindernis auf dem Weg zur Vergebung in die Quere kommt. So, wir machen mal eine Umfrage. Ist Vergebung eine Option oder ein Gebot? Wer ist für die Option? Es ist vollkommen klar, Vergebung ist keine Option, nichts, wo Gott sagt, so zur Basisausrüstung des Christen gehört, dass du das tust und das tust und das tust und wenn du dann heiliger werden willst und ganz oben sitzen möchtest, dann vergibst du auch noch allen. Nee, Vergebung ist absolute Basis. Eins der Hindernisse, das wird an euch vorbeirauschen, aber ich bitte und ich bete auch darum, dass diese Dinge hängen bleiben und dann im Lauf der Zeit hochkommen und wieder hochkommen. Dass der Geist Gottes euch, er liebt euch, er will euch auf dem Weg halten. Das soll kein Zeigefinger sein und kein hier ist die Gefahr und du, sondern eine Hilfe, wenn mal wieder diese Unvergebung kommt und versucht, dich rauszureißen aus deinem guten Tag, dass dann sowas hochkommt und du sagst, stopp, die Stimme kenne ich. Ein Punkt, der uns hindert, das ist, dass wir verkennen, wie wichtig eine Willensentscheidung ist oder dass Vergebung eine Willensentscheidung ist. Es gibt Menschen, die warten auf warme, freundliche Gefühle. Die sagen, ja, ach ja, der hat mir so böse weh getan und ich bin ja Christ und warten darauf, dass irgendwie so die rosa Wolke kommt und über ihnen abregnet und plötzlich ist alles gut. Vergebung funktioniert nicht so. Es gibt ein Beispiel, das Corrie ten Boom erzählt. Corrie ten Boom war eine holländische Evangelistin, die von den Nazis eingesperrt wurde. Und die war richtig im KZ mit allem drum und dran. Gott hat sie darin bewahrt, Gott hat sie da wieder rausgeführt. Sie hat hinterher Evangelisationsveranstaltungen durchgeführt und hat gesprochen, auch in Deutschland. In München hatte sie einen Vortrag, mittelgroßer Raum. Sie spricht von der Güte, Gnade und Vergebung Gottes. Mitten im Vortrag sieht sie einen Mann, den sie aus dem Konzentrationslager als SS-Offizier kannte. Plötzlich waren alle Bilder wieder da. Nackte Frauen, die gequält werden, Schreie, alles. Und der Mann sitzt mitten im Publikum. Sie bringt ihre Botschaft zu Ende. Der Mann kommt hinterher auf sie zu und sagt, Frau ten Boom, ich glaube alles, was Sie gesagt haben. Ich glaube diese Vergebung Jesu Christi. Ich glaube, er verändert mein Leben und streckt die Hand aus. Und sie steht da und ist vollkommen versteinert. Die Bilder sind immer noch da. Und sie sagt innerlich, ich kann nicht. Und der Geist Gottes spricht zu ihr, alles was du tun musst, ist die Hand auszustrecken. Und es kämpft in ihr. Und der Mann steht da mit ausgestreckter Hand. Und sie ergreift diese Hand und beschreibt, wie in diesem Augenblick der ganze Zorn und die ganze Unvergebung geschmolzen ist. Es war alles weg. Vergebung hängt sehr, sehr viel mit einer Willensentscheidung zusammen. Wir sind die, die die Hand ausstrecken. Von Gott kommt die Kraft zur Vergebung. Aber es ist gefordert, dass wir die Hand ausstrecken und sagen, ich will vergeben. Es muss nicht, wie bei Corrie ten Boom sein, dass es sofort ist. Es ist häufiger ein Prozess, dass schlimme Gefühle und negative Dinge sich auflösen. Aber der Beginn des Prozesses ist, dass wir sagen, ich will, dass wir uns entscheiden. Die Entscheidung nimmt dir niemand ab. Gott hat dir einen freien Willen gegeben, damit du ihn lieben kannst. Du kannst den freien Willen auch für andere Dinge verwenden. Ein Problem entsteht, wenn das ein Lippenbekenntnis ist. Wenn wir einfach, weil wir wissen, wir müssten jetzt eigentlich. Es muss eine wirkliche Entscheidung sein, aber ich glaube, ihr kennt den Unterschied. Also es ist unsere Entscheidung, aber die Kraft zur Vergebung, die kommt von Gott. Was ist mit dem Thema Vergeben und Vergessen? Manche sagen, ich kann ihm nicht vergeben oder ich habe ihm nicht vergeben. Ich erinnere mich immer noch deutlich dran. Ich kann es einfach nicht vergessen. Muss man das vergessen? Man kann es nicht vergessen, aber man soll es nicht immer wieder aufwärmen. Man bringt sich sonst in die Gefahr, wieder in diese Unvergebung und Verletzung reinzukommen. Vergeben und vergessen, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Gib mir 500 Euro und im Anschluss daran sagt er, weißt du was, du hast eine Schuld bei mir, 500 Euro, ich vergebe dir diese Schuld, ich erlasse die dir, dann schulde ich ihm nichts mehr. Aber er hat deswegen noch lange nicht vergessen, dass er mir 500 Euro gegeben hat. Ne? Es ist einfach so. Muss nicht sein, dass da ein Vergessen mit bei ist. Du hast vollkommen recht, man sollte solche Sachen nicht wieder aufwärmen, weil sie ansonsten doch wieder Kraft kriegen. Und ein bisschen Indiz ist auch, was man so für Empfindungen hat, wenn man darüber nachdenkt. Vergebung ist ein Prozess, hatte ich gesagt, da kommen wir nachher noch mal genauer dazu. Okay. Ein Hindernis, weswegen Menschen nicht mehr vergeben, ist die Angst vor erneuter Verletzung. Das findet man häufiger in Familien und Ehen. Überall, wo die Beziehung eng ist, je enger die Beziehung, desto größer ist das Potenzial, dass der andere dich verletzt. Desto tiefer kann er dich verletzen. Ja, meine Arbeitskollegen, die wissen von mir relativ wenig und die können mich vielleicht ärgern, aber ja. Meine Kinder schon eher, die wissen schon eher, wo die roten Knöpfe sind. Und meine Frau, ist die da? Die mag das nämlich nicht, wenn ich sie als Beispiel nehme. Gut, dann wisst ihr, was ich sagen will. Angst vor erneuter Verletzung hindert zu vergeben, wenn man denkt, man müsste hinterher eine super Beziehung zu demjenigen haben. Wir können über den Punkt relativ schnell weggehen. Da steckt ein bisschen dahinter, dass man denkt, man müsste hinterher mit demjenigen eine super Beziehung aufbauen. Ich kannte eine Frau, die hatte einen guten Bekannten, mit dem sie häufiger in der Disco war. Dann hatten sie relativ viel getrunken. An einem Tag brachte er sie abends nach Hause und hat sie vergewaltigt. Es hat einige Zeit gedauert, bis sie diesem Mann vergeben konnte. Dann war die Vergebung da, die Schuld war vergeben. Aber das heißt nicht, dass sie mit dem jemals wieder in die Disco fahren wird. Nicht, weil Unvergebung da ist, sondern weil sie nicht blöd ist. Okay? In der Ehe geht das jetzt nicht, aber häufig, wenn man von jemandem verletzt wurde und der andere hat sich nicht verändert, er hat nicht Buße getan, dann muss man sich dem nicht mehr aussetzen. Man kann vergeben, von Herzen vergeben, aber man muss ein Messer nicht unbedingt an der Klinge anfassen. Ein ganz wichtiger Punkt, der Vergebung im Weg steht, heißt Vergebung, es ist eigentlich gar kein so großes Unrecht geschehen. Manchmal ist ja Vergebung so mit Entschuldigung verbunden. Da sagt man dann, ja, eigentlich, der hat mir zwar wehgetan, aber der konnte ja nicht anders, der hatte eine schwere Kindheit. Und dann kam der Vater auch aus dem Krieg heim, ja, und der Vater hat ihn auch immer gehauen. Und ja, so fängt man an, das zu entschuldigen. Schönreden, Kleinreden. Hat das was mit Vergebung zu tun? Nein, nicht wirklich. Das kann Vergebung im Weg stehen. Du hast ein schlechtes Gewissen. Wie kann ich dem das nur? Der konnte ja gar nicht anders handeln, als falsch zu mir zu sein, als mir weh zu tun, als mir eine runterzuhauen, als was auch immer. Weil bei dieser Vorgeschichte, und dann kann man schlecht vergeben, weil man denkt, man dürfte gar nicht verletzt worden sein. Also eine der Grundlagen von Vergebung heißt, ja, es ist Unrecht geschehen, ohne das Unrecht zu beschönigen oder klein zu reden. Das waren Hindernisse. Vergebung, wie funktioniert das? Es ist ein Unrecht geschehen. Viele Menschen befreit das von Unvergebung oder von der Hemmung zu vergeben, wenn man sagt, ja, dir wurde Unrecht getan. Aber in diesem Status musst du nicht bleiben, in dem Stadium musst du nicht bleiben. Vergebung und Heilung hängen eng miteinander zusammen. Ich hatte vorher gesagt, das ist ein Prozess. Vergebung heißt, ich rechne dem anderen die Schuld nicht zu. Ich lasse Gott in diesen Schmerz rein eigentlich. Die Quelle dafür ist ja Gott. Ich lasse Gott in den Schmerz rein und dann kann ich vergeben. Und dadurch, dass ich vergeben kann, kann dann weitere Heilung stattfinden. Und dann kann ich vielleicht noch mehr vergeben. Es muss nicht wie bei jedem so sein wie bei Corrie ten Boom, dass dieser dramatische Moment und alles wegschmilzt, sondern öfter ist das was, was sich wiederholt. Ein Wort zu sich selbst vergeben. Ja, lieber Mensch, wenn du sagst, Gott kann mir vergeben, aber ich mir selbst nicht, das gibt's immer wieder, dann sagst du eigentlich nichts anderes wie, Gott hat seinen Sohn zwar gegeben, aber meine Sünde ist so groß, dass er dafür nicht ausreicht. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich habe was getan, was so schlimm war, das kann ich mir einfach nicht vergeben. Ich kenne eine Frau, die hatte abgetrieben und da hat sie bis zu ihrem Tod drunter gelitten, sagte auch, ich kann mir das nicht vergeben. Und letztendlich heißt es, und wenn man diese Perspektive annimmt, dann merkt man, wie lächerlich das ist und wie der Teufel einen da festhält in dieser Klammer. Letztendlich heißt das, sich selbst nicht vergeben zu können. Gott sandte seinen Sohn, damit er die Sünden der ganzen Welt trug. Und es hätte für einen Adolf Hitler ausgereicht, wenn der vor seinem Tod um Vergebung gebeten hätte, aber ich bin noch etwas schlimmer. Also, das ist Blödsinn. Die Quelle unserer Vergebung ist also kein Entschuldigen des Übeltäters, wie auch immer, sondern die Quelle der Vergebung ist, dass wir die Vergebung, die wir erfahren haben, dass wir die auf andere anwenden. Ja, wir lesen nochmal. Sein Herr forderte ihn vor sich und sprach, du böser Knecht, ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du nicht das, was ich an dir erwiesen habe, dieses Erbarmen? Hättest du das nicht für deinen Mitknecht auch anwenden sollen? Das heißt, die Ursache, dass wir vergeben können, ist nicht, dass wir sagen, es hat zwar wehgetan, aber nicht so weh, sondern die Ursache dafür ist, dass wir uns zu Gott hinwenden und uns mal davon erfüllen lassen, was er uns vergeben hat. Wenn wir uns davon überwältigen und überrollen lassen, Gott hat mir vergeben. Ich war Sünder, ich war schwarz wie die Nacht, ich war Schmutz. Humanistisches Weltbild, ade, ich war einfach schlecht. Und ich hatte Gefallen daran. Und dann hat Gott mich rausgezogen. Und er hat all diese Dinge, die ich getan habe und die ich gedacht habe und die ich auch im Herzen geplant hatte, wo ich nur nicht getraut habe, die zu tun, die hat er mir alle vergeben. Die hat er alle getragen. Und dann kommt irgend so ein armes Würstchen und tritt mir einmal auf die Füße. Na und? Diese Perspektive haben und andere auf andere anwenden. Und wie gesagt, die Kraft zur Vergebung, die kommt auch daher. Also Vergebung heißt, anerkennen, dass Unrecht geschehen ist und sich dann zu entscheiden, Willensentscheidung, auf diese Genugtuung zu verzichten, die Schuld zu erlassen. Und das nicht, weil der andere irgendwas an mir getan hat, sondern weil Gott mir vergeben hat. Unrecht, Entscheidung, Verzicht, weil die Perspektive Gott ist. Nochmal der Hinweis, Vergebung ist absolut unverzichtbar für die, die in der Ewigkeit an Gottes Seite sein wollen. Wem schadet Unvergebung eigentlich? Ja, bitte. Gut, sehr schön. Unvergebung ist, wenn du selbst Rattengift trinkst und dann erwartest, dass die Ratte stirbt. Sehr hübsch. Die Thematik, Gott zu vergeben, ist ähnlich wie bei den Eltern. Man empfindet, dass Eltern ungerecht sind. Kinder bis zu einem gewissen Alter können nicht unterscheiden zwischen Missbrauch und Bestrafung. Du nimmst dein Kind und du erreichst dein Ziel, nämlich, dass das Kind damit aufhört. Aber ob die Eltern jetzt willkürlich, einfach weil sie sich abreagieren müssen, das Kind schlagen oder ob es eine angemessene Bestrafung war, das kriegen sie nicht klar sortiert. Und aus dieser Situation raus kannst du dir vorstellen, wie das Kind reagiert auf die Eltern. Es ist erstmal sauer, es hat eine Verletzung, es ist Unvergebung da. Und ob die jetzt zu Recht oder zu Unrecht ist, das Kind muss trotzdem Vergebung aussprechen. Ähnlich ist das mit Gott auch. Ja, wem schadet Unvergebung denn? Demjenigen, der nicht vergibt, genau. Es gibt genug Leute, die rumlaufen und sagen, der braucht mir gar nicht kommen. Entschuldigung. Diese Person hier braucht mir überhaupt nicht mehr über den Weg laufen, ja. Das vergebe ich dem nie. Ja, und interessiert es den? Wenn es jetzt nicht gerade der Erbneffe ist, nicht? Unvergebung schadet mir selbst. Das heißt, wir können sagen, tu dir etwas Gutes, vergib. Warum ist der Punkt mir wichtig? Warum sollten wir darüber reden? Also zum einen mal Selbstprüfung. Ohne Selbstverdammnis. Es gibt noch eine andere Bibelstelle. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich sage euch, wer mit seinem Bruder nur zornig ist, der ist des Gerichts schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Und wer zu ihm sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Diese Bibelstelle wirkt extrem, so als hätte Jesus einen schlechten Tag gehabt, aber sie passt zu dem Gleichnis, das wir vorher hatten. Ja? Er meint es wirklich ernst, wenn er solche Dinge sagt. Wenn du von Herzen und aus Unvergebung raus zu deinem Bruder sagst, du Narr, dann bist du des höllischen Feuers schuldig. Ich denke, er meint es so, ist keine Metapher. Also Selbstprüfung, aber und genauso wichtig ist, anderen helfen. Unsere Geschwister im Herrn, die sind in Gefahr und die brauchen unsere praktische Hilfe und unser Gebet und unser Fasten. Die Bibelstelle, die ich gerade zitiert habe mit dem höllischen Feuer, die geht weiter. Deshalb, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und da kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, also nicht du gegen deinen Bruder, sondern dein Bruder gegen dich, dann hör auf mit deinem Gottesdienst. Lass vor dem Altar deine Gabe, geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und, wo wollt ihr alle hin? Und dann komm und opfere deine Gabe. Diese Priorität, dass er sagt, und wenn du siehst, jemand anders hat Unvergebung, jemand anders hat was gegen dich, Freunde, da sind wir gefordert, ja. Oft ist jemand nicht fähig zu vergeben, er hängt in diesen ganzen Hindernissen drin. Er hängt in diesen Hindernissen drin, die machen ihn unfähig. Er denkt, meine Unvergebung ist gar nicht so groß. Ich komme ja in den Himmel und da habe ich nur dieses bisschen hier gegen denjenigen. Und du bist derjenige, der weiß, Mensch, das bringt ihn in Gefahr. Das ist eine echte Gefahr für den. Dann bist du derjenige, der sagen kann, wie kriege ich ihn raus? Wie kann ich ihm helfen, dass er vergibt? Ich gehe zu ihm hin. Brich dir echt einen Zacken aus der Krone, wenn du dich mal für was entschuldigst, was du gar nicht als schlecht empfunden hast. Nein, aber denjenigen kann das vielleicht aus der Unvergebung rausbringen. Oder wenn der wirklich nicht sehen kann, wo sein Problem ist, beten für ihn. Du kennst Leute, Gott bringt dir gerade jetzt Leute in Erinnerung, die Unvergebung haben. Immer wenn du mit ihnen zusammen bist, fangen sie an, über andere zu reden und zu sagen, der hat und der hat. Und du bist derjenige, der gefordert ist, deinem Geschwister, deinem Bruder, deiner Schwester zu helfen, da rauszukommen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Die brauchen praktische Hilfe. Und wenn sie nicht sehen können, in welcher Gefahr sie sind, oder dass sie tatsächlich Unvergebung haben, dann brauchen sie die praktische Hilfe nicht in Form des Zeigefingers, sondern in Form des Gebets und der Liebe, die du ihnen entgegenbringst. Also Selbstprüfung, anderen helfen, und dann, wie ich eingangs gesagt habe, auch die Frage, welche Botschaft predigen wir? Es hat Auswirkungen auf unser Jetzt und Hier Unvergebung. Vielleicht ist das ja gerade die Unvergebung, die den anderen dazu bringt, dich immer wieder zu verletzen. Und es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Also, wenn ihr was mitnehmen möchtet, tu dir etwas Gutes, vergib und tu anderen etwas Gutes, hilf ihnen zu vergeben.